Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die deutsche Industrie schaut mit gemischten Gefühlen auf das Geschäftsjahr 2022. Start-ups freuen sich über Rekordinvestitionen und VW stellt Corona-bedingt die Produktion in zwei chinesischen Werken ein. Das sind drei der Themen hier bei uns in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Inflation dank Corona. Dank Omikron Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen in Deutschland und dann auch noch Lieferengpässe bei den Zulieferern. Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte. Der Bundesverband der deutschen Industrie schaut deshalb auch eher mit gemischten Gefühlen auf das neue Jahr. Jörg Münchenberg berichtet.
So richtig festlegen wollte sich heute Siegfried Russwurm nicht. Ja, es gebe eine wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie. Gleichzeitig aber machen die weltweit gestörten Lieferketten den Unternehmen weiter schwer zu schaffen. Insgesamt fällt daher die Prognose des Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie eher zurückhaltend aus. Es drohe ein Stop-and-Go-Jahr.
Eine endgültige Erholung wird sich bis zum Sommer hinauszögern. Und das ist ein eher optimistisches Szenario. Der Aufschwung kommt nicht richtig in Fahrt.
Insgesamt rechnet der Verband für das laufende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5% nach geschätzten 2,5% im letzten Jahr. Aber es könnte eben auch ganz anders kommen, wenn beispielsweise die Omikron-Variante die wichtigen Handelspartner China und die USA lahmlegen sollte. Dann, so Russwurm, hätte dies verheerende Folgen für die starke deutsche Exportindustrie. Die soll zwar laut Prognose in diesem Jahr um 4% zulegen, aber es könnte eigentlich viel mehr sein, so der BDI-Präsident heute.
Viele Betriebe in der Automobil-, der Elektroindustrie oder im Maschinenbau leiden unter Lieferengpässen. Diese bremsen die industrielle Wertschöpfung in den Jahren 2021 und 2022 um jeweils mehr als 50 Milliarden Euro aus.
Angesichts der schwierigen Lage, auch wegen der anhaltenden geopolitischen Spannungen mit Russland und China, sieht der Industrieverband vor allem die Politik gefordert. Grundsätzlich setzt der BDI dabei auf die Ampelkoalition, hofft auf neue Impulse und Reformen, um die Attraktivität des Standorts Deutschland wieder zu verbessern. Allerdings ist auch der Handlungsdruck aus Sicht von Russwurm enorm.
Den Standort Deutschland machen hohe Energiekosten, schleppender digitaler Wandel, mangelnde Infrastrukturinvestitionen, lähmende Regulierung und hohe Steuern immer weniger attraktiv für Unternehmen aus dem In- und Ausland.
Dabei unterstützt der Industrieverband auch die geplante Energiewende und das Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral aufzustellen. Lob gab es an dieser Stelle ausdrücklich für die zu Beginn der Woche vorgestellten Pläne von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, auch wenn der BDI an der einen oder anderen Stelle noch erheblichen Konkretisierungsbedarf sieht.
Jörg Münchenberg war das über den Ausblick auf das neue Jahr aus Sicht der deutschen Industrie. Und von der eher etwas gedrückten Stimmung bei der Industrie kommen wir zu den Start-up-Unternehmen im Lande. Diese jungen Unternehmen, die sind ja quasi sowas wie Berufsoptimisten, aber ganz tatsächlich können sie sich auch über erstaunlich reichhaltige Investitionen freuen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung EY. Mischa Erhard berichtet.
Auf 17,4 Milliarden Euro beläuft sich die Summe, die im vergangenen Jahr während der Corona-Pandemie in Start-ups geflossen ist. Zum Vergleich, im Jahr zuvor waren es nur 5,3 Milliarden Euro. Die Summe hat sich also mehr als verdreifacht.
Das ist ein Anstieg allein bei der Anzahl der Investitionen um mehr als 50%, beim Volumen ein noch größerer Anstieg. Also wir sind jetzt hier in Dimensionen vorgestoßen, die wir noch niemals hatten.
Sagt Studienautor Thomas Prüfer von der Unternehmensberatung EY. Der deutliche Anstieg bei den Risikofinanzierungen trotz Krise hat mehrere Gründe. Zum einen gab es nach den ersten Lockdowns Nachholeffekte. Zudem sind die Zinsen niedrig und die Geldflut der Zentralbank sorgt für hohe Liquidität an den Finanzmärkten. Dieses Geld von Investoren ist dann eben auch verstärkt in Start-ups geflossen. Zum anderen haben durch die Krise aber auch bestimmte Geschäftsmodelle einen Schub bekommen. Thomas Prüfer.
Also Themen wie Remote Working, ja, was vor der Pandemie eigentlich nicht üblich war, da gibt es jetzt viele Geschäftsmodelle, die sich damit beschäftigen, wie man das macht. Themen wie Quick Commerce, ja, im Lieferbereich, dass der Fokus nochmal mehr auf Businessmodelle gelegt wurde, die digital sind, die softwarebasiert sind und die eben genau das machen, was wir zukünftig brauchen.
Die meisten Finanzierungsrunden gab es denn auch in den Bereichen Software- und Datenanalyseunternehmen. Das höchste Volumen an Risikokapital allerdings floss in Start-ups aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen, unter anderem also sogenannte Fintechs. Hinter Berlin ist Bayern die Region mit den besten Finanzierungsbedingungen für Jungunternehmen. Zugelegt haben im vergangenen Jahr vor allem Großtransaktionen. Derartige Finanzierungen mit einem Volumen über 500 Millionen Euro fanden 8-mal statt. Im Jahr zuvor gab es keine einzige dieser Art. Entsprechend sind in der Start-up-Unternehmenslandschaft auch mehr Einhörner gesichtet worden. Zu dieser Spezies zählen Start-ups, deren Bewertung die Grenze von 1 Milliarde US-Dollar übersteigt. Allerdings gibt es nach wie vor auch Barrieren, die gerade für junge Unternehmen mitunter schwer zu meistern sind. Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung.
Zum Beispiel Regulierungsfragen, wie zum Beispiel im europäischen Binnenmarkt, wenn Sie Leute beschäftigen, die in 4 oder 5 Ländern sind, was jetzt für ein IT-Startup durchaus üblich ist, dass Sie mit verschiedenen Sozialversicherungen, verschiedenen Regeln zu tun haben. Das wird sicherlich Sinn machen, da mal durchzugehen und zu gucken, was man noch verbessern könnte.
Jedenfalls sind deutsche Risikoinvestoren trotz des starken Anstiegs der Finanzierungen im vergangenen Jahr im internationalen Vergleich immer noch selten anzutreffen.
Also was wir immer noch sehen, ist, dass die großen Finanzierungsrunden fast ausschließlich von nicht-deutschen Wachstumsinvestoren angeführt werden. Ein Grund dafür ist sicherlich auch wiederum Corona, weil Corona dazu geführt hat, dass auch Investoren nicht zwingend ihre Unternehmen treffen müssen, bevor sie investieren, sondern da geht auch viel virtuell über Videokonferenzen und das hat auch nochmal dafür gesorgt, dass einfach die Wege kürzer werden und auch viele internationale Investoren nochmal verstärkt in Deutschland investieren.
So Thomas Prüfer. Berücksichtigt haben er und sein Team für das Start-up-Barometer Unternehmen, die nicht älter als 10 Jahre alt sind.
Mehr Einhörner und massive Investitionen in Startups, der Beitrag von Mischa Erhardt. Die Produktion von Solar- und Windenergie in Deutschland soll massiv ausgebaut werden. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck heute erst wieder im Bundestag bekräftigt. Wie es aktuell um den Ausbau der sogenannten Offshore-Anlagen steht, also der Windenergieparks in Nord- und Ostsee, dazu passend haben heute mehrere Branchenverbände neue Zahlen vorgestellt. Bastian Brandau.
Nein, das vergangene war kein gutes Jahr für die Offshore-Windenergie vor den deutschen Küsten.
Im Jahr 2021 sind keine neuen Anlagen auf See ans Netz gegangen oder errichtet worden.
Anna-Kathrin Wallasch von der Beratungsfirma Windguard erhebt jährlich die Zahlen in der deutschen Windenergie. Lediglich von einigen Ausbauten bestehender Windräder in der Ostsee kann Wallasch in diesem Jahr berichten. 1501 Anlagen drehen sich vor Deutschlands Küsten, die meisten davon im niedersächsischen Teil der Nordsee. Zusammen bringen sie eine Leistung von 7,8 Gigawatt. Offshore aber könne viel mehr leisten, sagt Carina Würz, Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie.
Es ist ein massiver Konjunkturmotor, der viele Milliarden Euro wert ist. Aber durch fehlende oder falsche politische Entscheidungen und gesetzliche Rahmenbedingungen ist dieser Motor in den letzten Jahren abgewürgt worden, wie wir vorhin eindrucksvoll an den Zahlen erkennen konnten.
Die Pläne der letzten Merkel-Regierung sahen vor, bis zum Jahr 2030 soll die Offshore-Energie ausgebaut werden, von den knapp 8 Gigawatt Leistungen in diesem Jahr auf rund 20. Doch diese Planungen sind seit kurzer Zeit überholt. Der neue Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen will mehr. 30 statt 20 Gigawatt Offshore bis 2030. Entwicklungen, die Carina Würz von der Stiftung Offshore Windenergie begrüßt. Dafür aber brauche es dringend neue gesetzliche Grundlagen. Planung und Genehmigung müssten beschleunigt werden, die Kapazitäten in zuständigen Ämtern und Ministerien vergrößert.
Als nächstes kommt der Netzausbau. Ohne Netze, ohne Netzanschluss gibt es die Offshore-Windenergie nicht. Beziehungsweise wir haben nichts davon, wenn wir einen Offshore-Windpark ins Meer stellen und wir kriegen den Strom nicht an Land und nicht in die Verbrauchszentren, die weiter im Süden oder im Westen des Landes liegen. Das, was wir 2045 an Netzen brauchen werden, muss jetzt schon mitgedacht werden.
Dann nämlich, also in 23 Jahren, soll laut Ampelkoalitionsvertrag eine Leistung von 70 Gigawatt aus deutschen Offshore-Windanlagen kommen. Die deutschen Maschinenbauer könnten dies grundsätzlich leisten, heißt es dazu beim Verband der Maschinenbauer VDMA Power Systems bei der Pressekonferenz. Allerdings wünsche man sich auch hier Erleichterungen, um besser planen zu können. Und da auch andere Länder ihre Offshore-Windenergie massiv ausbauen wollen, werde Deutschland dauerhaft um Ressourcen wie Spezialkabel oder Rotoren konkurrieren. Absehbar sei auch ein Mangel an Fachkräften im Ingenieurs- und Technikbereich.
Bastian Brandau war das über den Ausbau der Offshore-Windanlagen in Deutschland. Die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze, die macht vielen Beobachtern Sorge. Rufe nach schärferen Sanktionen werden deshalb lauter. Eine besonders radikale Forderung: Russland solle aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Doch das hätte ernste Folgen. Viktor Goitka berichtet.
Vielleicht liegt das Zentrum des weltweiten Finanzsystems ausgerechnet in einem 7000-Seelen-Örtchen in Belgien. La Ulpe heißt der Ort. Das kommt vom Wort Silberfluss. Und es ist nicht ganz falsch, denn durch diesen Ort fließen jeden Tag Milliardensummen Geld. Hier sitzt das internationale Zahlungssystem SWIFT, sagt Zahlungsexperte Jan Oetting von der Beratungsgesellschaft Consilion.
Durch das SWIFT-System laufen am Tag mehr als eine Billion Dollar. Dafür hat man gar kein Gefühl. Das ist mehrmals das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt, was da im Jahr durchläuft.
Die Sache funktioniert ganz einfach. Will ein deutscher Unternehmer Geld versenden, gibt er einen Auftrag an seine Bank. Geht das Geld ins nicht-europäische Ausland, dann heißt der Übertragungskanal meistens SWIFT, sagt Jan Oetting.
Eigentlich ist es recht einfach. Nehmen Sie Online-Banking, dort schreiben Sie den SWIFT-Code der Zielbank rein, die Kontonummer des Empfängers rein, dann nimmt das Geld seinen Weg.
Von der eigenen Bank geht es meist zu einer Zwischenbank, oft ein großes Institut, zum Beispiel in den USA. Und von dort geht es dann nach zum Beispiel Russland. Manche in den USA diskutieren jetzt, das Riesenreich Russland von SWIFT abzuklemmen, sollte die Situation am Rand der Ukraine eskalieren. Russland-Professor Alexander Liebmann von der FU Berlin findet deutliche Worte.
Also sobald russische Banken von SWIFT abgeschaltet werden, ist es eine Atombombe nicht nur im Finanzsystem, sondern auch im internationalen Handel, der dann ganz massiv beeinträchtigt wird.
Denn sind die russischen Banken von SWIFT abgeklemmt, käme erstmal kaum Geld rein nach oder raus aus Russland. Und mit den Geldströmen würden auch die Warenströme stocken. Bei Öl und Gas mit gravierenden Folgen, sagt Russland-Professor Liebmann.
Wenn morgen die russischen Lieferungen einfach ausfallen für eine kurze Periode, dann kann es auch zu einem massiven Preisanstieg auf den Gasmärkten kommen. Das wird zu weiteren Komplikationen für die europäische Wirtschaft bringen.
Die Russen bereiten sich schon darauf vor, vielleicht abgeklemmt zu werden. Inzwischen haben sie mit einigen postsowjetischen Nachbarstaaten ein eigenes Zahlungssystem aufgebaut. Genauso wie die Chinesen. International dürften sich diese Systeme nicht durchsetzen, aber sie dürften für einen Trick herhalten, vermutet IT-Experte Jan Oetting.
Russland und China nehmen die gleiche Struktur. Sie folgen dem gleichen Datenformat. Nur die Daten laufen nicht über das SWIFT-Netzwerk. Also ist es fast gleich, die Systeme, die aufgebaut werden in China und in Russland. Es fehlt nicht viel, um die Systeme kompatibel zu machen.
Soll heißen, westliche Banken könnten Geld mit SWIFT in Russlands Anrainerstaaten schicken und dann mit dem russischen System weiter ins Riesenreich. Nur mehr kosten würde das und auch etwas dauern.
Der Beitrag von Viktor Goitka. Leere Flugzeuge ohne Passagiere einfach so durch Europa fliegen zu lassen, das klingt schon reichlich absurd. Doch die Lufthansa behauptet, sie müsse genau das gemäß aktuellem EU-Recht tun. Schließlich würde sie sonst wertvolle Start- und Landerechte verlieren. Dem widerspricht jetzt allerdings ganz entschieden die EU-Kommission. Peter Kapern.
Scharfer Gegenwind für die Lufthansa und ihren Vorstandschef Carsten Spohr aus Brüssel. Der hatte kürzlich behauptet, wegen der von der EU gesetzten Regeln müsse die Kranichlinie in diesem Winter 18.000 Leerflüge machen, um ihre Verkehrsrechte zu wahren. Stimmt nicht, antwortete die EU-Kommission heute.
It can definitely not be argued that because of EU rules there is a need to keep empty flights in the air.
Es lasse sich definitiv nicht begründen, dass wegen der EU-Regeln leere Flugzeuge unterwegs sein müssen, so Kommissionssprecher Stefan de Keersmacher. Der Streit dreht sich um die Regeln, die Fluglinien einhalten müssen, um ihre Start- und Landerechte nicht zu verlieren. Diese sogenannten Slots werden zweimal im Jahr neu vergeben zur jeweiligen Winter- und Sommerreisesaison. Dabei balanciert die EU-Kommission zwei gegensätzliche Prinzipien aus. Einerseits sollen alle Fluglinien Zugang zu den Slots haben, damit es Wettbewerb zum Vorteil der Kunden gibt. Andererseits sollen aber auch die Investitionen von Fluggesellschaften in den Aufbau von Verbindungsnetzen geschützt werden. Die Lösung dieses Gegensatzes besteht in der Regel, dass Fluggesellschaften mindestens 80% ihrer Flüge auf den jeweiligen Strecken durchführen müssen, damit sie die Slots nicht verlieren. In der Corona-Pandemie mit ihren verheerenden Auswirkungen auf den Luftverkehr hatte die EU-Kommission diese Regeln stark aufgeweicht, zeitweise sogar völlig außer Kraft gesetzt. Für die laufende Wintersaison gilt, dass Airlines mindestens 50% ihrer Flüge abwickeln müssen, um ihre Start- und Landerechte zu bewahren. Aktuelle Daten der Flugaufsichtsbehörde Eurocontrol belegen, dass die europäischen Fluglinien diese Marke in der laufenden Wintersaison locker übertreffen werden. Daten, die auch die Kommission bestätigt.
We see an increase of the number of flights in this winter season compared to the previous one.
Die Zahl der Flüge in dieser Wintersaison sei gegenüber der vergangenen gestiegen, so Kommissionssprecher de Keersmacher. Und so macht man sich in Brüssel Gedanken über das wahre Motiv des Lufthansa-Chefs für dessen Vorwürfe gegen die EU-Kommission. In Brüssel hat man registriert, dass Carsten Spohr nie von Leerflügen, sondern nur von unnötigen Flügen gesprochen hat. Und man verweist darauf, dass die Lufthansa eine größere Zahl von Flügen gestrichen hat, für die zuvor schon Tickets verkauft worden waren. Die Passagiere wurden dann immer auf andere Flüge umgebucht, was bei denen natürlich zu Unmut führte. Die naheliegende Vermutung, die in Brüssel angestellt wird, lautet, die Lufthansa hat zuweilen eine schlechte Auslastung, reagiert darauf mit der Streichung unwirtschaftlicher Flüge und nutzt die EU-Kommission als Blitzableiter, um den Unmut der Kunden umzuleiten. Dieselbe Vermutung hatte schon Michael O'Leary, der Chef von Ryanair, angestellt. Die Lufthansa solle, statt Krokodilstränen zu weinen, einfach ihre Ticketpreise senken, um ihre Flüge auszulasten, ließ er in einer Pressemitteilung wissen.
Streit um sogenannte Leerflüge, Peter Kapern war das. Ich gebe es zu, ich wusste es bisher ja auch nicht. Aber wenn Kühlmittel und Unterdruckkreislauf im Auto nicht richtig funktionieren, dann kann das offenbar böse Folgen haben. Mercedes-Benz ruft deshalb jedenfalls ab heute hunderttausende Autos zurück. Thomas Wagner berichtet.
Auweia. Auto neu und trotzdem funktioniert's nicht richtig.
Die Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen mit Dieselmotor die über Unterdruck steuerbare Kühlmittelpumpe eine Undichtigkeit zwischen Kühlmittel- und Unterdruckkreislauf aufweisen könnte.
Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Mercedes-Benz AG auf Anfrage des Deutschlandfunks. Klingt ziemlich technisch, ziemlich ingenieurwissenschaftlich, für gewöhnliche Verbraucherohren eher schwer verständlich. Entscheidend aber ist der Hinweis auf das, was, wie es heißt, in Einzelfällen geschehen kann. Da können nämlich
unter anderem über Zeit in Einzelfällen aufgrund einer elektrochemischen Reaktion ein kontinuierliches Ansteigen der Bauteiltemperatur nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Oder andersherum, im Extremfall kann es durchaus buchstäblich brenzlig werden. Drum Rückruf ab voraussichtlich Ende Januar von weltweit 850.000 Autos der betroffenen Baureihen aus den Produktionsjahren 2017 bis 2021. Deutschlandweit sind nach Unternehmensangaben immerhin noch 240.000 Fahrzeuge betroffen. Für Mercedes wird das teuer.
Wenn man jetzt diese 850.000 Fahrzeuge hat, diese Dieselfahrzeuge, da läppert sich schon was zusammen. Das geht dann in die einstellige, zweistellige, zum Teil dreistellige Millionenbeträge, ist aber schon ein Riesenrückruf.
So die Schätzung von Ferdinand Dudenhöfer, Chef des Car Center Automotive Research in Duisburg. Allerdings betont der Automobilexperte auch, solche Rückrufkosten seien, nebst den Kosten für Garantieleistungen, in den Rückstellungen der Autohersteller von vornherein eingepreist.
Also von daher wird es ökonomisch nicht ein großes Problem verursachen. Viel größeres Problem ist natürlich die Verärgerung beim Kunden und natürlich Mercedes steht für das Beste oder nichts. Und das Beste oder nicht darf keine Fehler haben.
Allerdings, Fehler, die zu Rückrufen führen, werden nach Einschätzung von Automotive-Fachmann Dudenhöfer zukünftig immer häufiger auftauchen. Und keineswegs nur bei Mercedes. Und zwar in dem Maß, wie Autos zu fahrenden Computern werden. Stichwort Elektronisierung, Digitalisierung.
Je komplizierter unsere Fahrzeuge werden, das sieht man bei seinen PCs, das sieht man bei anderen Geräten, die man hat, umso eher ist es natürlich das Risiko, dass sich da Fehler einschleichen. Das heißt, wir werden in einer Welt leben müssen, wo mehr Fehler gemacht werden, wo Rückrufe öfter vorkommen.
Die Fahrzeuge werden immer technischer, also dass hier diese vielen Komponenten irgendwo einen Fehler hervorrufen. Dann sind die Hersteller natürlich auch in der Pflicht, als Hersteller dieses Fahrzeuges ein mangelfreies Fahrzeug dem Kunden zu verschaffen.
Ergänzt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dauert der Werkstattbesuch nur ein paar Stunden, bestehe kein Anspruch auf Schadensersatz oder ein Leihfahrzeug. Allerdings
fällt hier im Endeffekt eine längere Werkstattzeit an, sodass der Kunde kein Fahrzeug mehr zur Verfügung hat, dann sind im Endeffekt auch die Hersteller verpflichtet, entsprechend für Leihwagenkosten aufzukommen.
Thomas Wagner über die große Rückrufaktion bei Mercedes-Benz. Nach einem Covid-Ausbruch hat Volkswagen vorübergehend zwei Werke in China heruntergefahren. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Wie eine Sprecherin von Volkswagen mitgeteilt hat, haben die beiden Werke diese Woche bereits zweimal alle Mitarbeiter durchgetestet und warten auf das Ergebnis. VW stellt in der Wirtschaftsmetropole Tianjin zusammen mit seinem chinesischen Partner FAW Autoteile und Automatikgetriebe her. Nach Angaben der Deutschen Auslandshandelskammer in Peking stehen bei den Unternehmen in Tianjin die Produktionsbänder still. Weil die Menschen in Tianjin in ihren jeweiligen Wohngebieten massenweise auf Corona getestet werden, können sie nicht zur Arbeit gehen. Sie brauchen dazu erst eine Genehmigung. Mehr als 100 deutsche Firmen sind von den Einschränkungen betroffen, sagt Jens Hildebrand von der AHK.
Die Beeinträchtigungen, die es schon durch das ganze Jahr gab, auch durch Logistik, Lieferketten, Rohstoffmangel, die werden einfach von solchen Lockdowns nochmal verstärkt. Und somit die wirtschaftliche Aktivität der Unternehmen ist eingeschränkt. Grundsätzlich muss man sagen, jetzt die Ankunft von Omikron wird schon zur Feuerprobe für China. Man muss schauen, wie gut wirklich dann die Null-Covid-Strategie, die chinesische Regierung bisher gefahren hat, standhalten wird.
Beobachter befürchten weitere Einschränkungen für die Wirtschaft, wenn Omikron sich in China durchsetzt. Bereits jetzt sind mehrere Städte gleichzeitig im Lockdown, darunter die 13-Millionen-Metropolregion Xi'an im Landesteil Shaanxi, in der auch mehrere deutsche Firmen betroffen sind, zum Beispiel Bosch und Siemens. Der Autohersteller Volkswagen hat seit Ausbruch der Pandemie vor 2 Jahren an mehreren Standorten in China die Produktion vorübergehend stoppen müssen. Kurze Produktionsausfälle durch einen Lockdown können laut VW an Wochenenden wieder aufgeholt werden.
Der Beitrag von Eva Lambi-Schmidt. Und kurz vor 5:30 ist es dann jetzt auch schon wieder Zeit für unseren Blick an die Finanzmärkte. Heute mit Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio. Herr Ibrahim, wir haben es gerade gehört. VW schließt Corona-bedingt zwei Werke in China. Sorgt das für Aufregung bei den Autowerten oder haben die Anleger mit sowas eigentlich schon halbwegs gerechnet?
Naja, das kommt vor, das weiß man auch. China, wir haben es ja gerade im Beitrag auch gehört, verfolgt eine knallharte Null-Covid-Strategie und daran hat man sich inzwischen schon gewöhnt. Das ist halt Teil des aktuellen Problems. Anleger sind da Kummer gewohnt. Sie schauen halt lieber in die Zukunft. 0,5% die Aktie auch im Plus, denn VW hatte ja auch gesagt, das China-Geschäft wird wieder anlaufen, wird dieses Jahr wieder stärker und noch etwas stärker im Kursverlauf heute übrigens. Daimler haben wir ja auch gerade gehört, Rückruffraktion. Das ist hier auch schon längst verdaut worden. Die Gewinne der Autohersteller sind ja auch sehr ordentlich.
Dann schauen wir auf den DAX insgesamt. Wie hat der sich denn heute geschlagen? Machen sich da irgendwie Inflationssorgen bemerkbar oder alles Knorke?
Naja, die halten die Märkte in Schach. Das muss man mal klar so sagen. Der DAX heute die ganze Zeit um die Marke von 16.000 Punkten gependelt. Inzwischen ist er ein wenig abgerutscht, kurz vor Tore Schluss hier. Aktuell jetzt 15.979 Punkte, also minus von 0,2%. Aber das ist alles sehr, sehr weit von Panik entfernt.
ThyssenKrupp will eine Tochterfirma an die Börse bringen und setzt dabei auf den Zukunftsmarkt Wasserstoff. Um was geht es dabei genau?
Ja, da geht es um die Wasserstoffsparte. Spannende Geschichte. Gewinnträchtig ist Wasserstoff ja für die Industriesparten, aber eben auch sehr, sehr teuer in der Investition. Also was tun? Eine beliebte Vorgehensweise ist da eben diese Abspaltung. Und das Kind von ThyssenKrupp, das hat jetzt einen eigenen Namen bekommen, Nucera. Man gibt also dieser Sparte einen neuen Namen, spaltet sie ab und möchte eben das Ganze nach Möglichkeit an die Börse bringen, auf diesem Weg eben Investoren finden. Dann beteiligt man die anderen an den Kosten eben mit.
Positive Nachrichten gibt es für den Windkrafthersteller Nordex. Der hat einen Großauftrag an Land gezogen. Das freut die Investoren vermutlich, oder?
Ja, kann man so sagen. Aktie gut 2% im Plus, also ja. Auftrag aus Spanien, der da gekommen ist. Da geht es aktuell in Spanien mit dem Windkraftausbau schneller voran, als wir das hier aktuell bei uns in Deutschland haben. Das tut natürlich einem solchen Unternehmen sehr gut, ja, und seinen Aktionären ehrlich gesagt auch.
Ganz kurz noch Eurokurs, Staatsanleihen und Goldpreis.
Wäre der Euro stabil über einem $1,14, Referenzkurs bei einem $1,1463, die Umlaufrendite bei minus 0,18% und Gold etwas gefallen auf $1,817 je Feinunze.
Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio. Ich sage danke für die Einordnungen und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten hier gleich Meier Elmenreich mit Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.